Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Wenn Rock'n'Roll einen Vornamen hätte, dann wäre es ihrer. Denn gelinde gesagt haben wir es heute und hier mit einer Musikverrückten zu tun, deren Leben geprägt ist von Rockstars, Glamrock und Heavy Metal. Sie arbeitet als DJ, Musikjournalistin, Radiomoderatorin und Sängerin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und wir endlich mal die Gelegenheit haben, uns persönlich kennenzulernen. Mich interessiert ja halt, wie jemand so sehr sein Herz an die Musik verlieren kann, wie dieses ganze Männergepose und Sexistische mit Feminismus zusammenpasst und was das mit einem macht, wenn man mit denen, deren Poster vielleicht schon im Kinderzimmer hingen, sprechen darf. Herzlich willkommen, Jacqueline Flossmann.
Hallo, ich freue mich sehr.
Jacqueline, ich bin so ein bisschen nervös halt, weil mir da ja so ein Interviewprofi gegenüber sitzt. Aber ich glaube, wir machen es uns halt einfach so ein bisschen gemütlich und ratschen. Wir kennen uns ja bisher eigentlich nur über Social Media und über so ein paar Ecken Leute, die wir gemeinsam kennen. Und deswegen finde ich, dass das Gespräch eh schon mal langfällig war und freue mich ganz besonders, dass das halt funktioniert hat. Du bist ja in Mietraching aufgewachsen und das ist ja schon eher ziemlich ländlich dort so.
Kann man so sagen, ja.
Wie konnte denn in dieser Umgebung aus so Bauernhöfen und ländlicher Idylle dieser Nährboden entstehen für so ein Mädel, die später so Rock'n'Roll-Queen wird wie du?
Ja, das wurde ich schon öfter gefragt, das habe ich mir ja selber schon öfter gefragt, aber es war schon so, dass ich von Anfang an nie so im Dorfleben so richtig integriert war. Das war wahrscheinlich deswegen, weil mein Papa schon mit Kirche und so nicht so viel am Hut gehabt hat.
So mit Trachtenverein?
Mit Trachtenverein. Der war sogar im Trachtenverein. Ich war einmal ein halbes Jahr im Trachtenverein, bis mein Dickkopf mit 4,5 Jahren so groß war, dass ich dann zu meiner Mama gesagt habe, nee, mach ich nicht mehr.
Was also, hat dir da nicht gefallen? Weißt du das?
Eben, das war wahrscheinlich musikalisch nicht ganz so. Und vom Tanzverhalten dann auch nicht ganz das, wie ich das später irgendwie mir angeeignet habe. Das waren mir einfach alles ja grundnette Leute. Also ist ja gar nicht irgendwie despektierlich, aber es war einfach irgendwie sehr anders. Schon von Anfang an. Da habe ich noch gar keine Rockmusik gehört. Da habe ich irgendwie schon gemerkt, dass das nichts für mich. So dieses Uniformierte und alle machen dasselbe zur selben Zeit und sehr viele Regeln auf einmal, wie man auszusehen hat, wie man die Haare machen muss, wie man am Gaufest wo rummarschieren muss. Ich bin sogar am Gaufest mitgegangen, möchte ich nur sagen an dieser Stelle. Gibt's Fotos?
Okay, die werden mal irgendwann teuer verkauft.
Ja, also ich habe mich da nie so reingefunden und dieser erste Funke für die Rockmusik, der ist von meinem Vater gekommen.
Darfst du sagen, dass so deine Eltern so oder dein Elternhaus, dein Aufwachsen schon sehr das gefördert haben, dass du die so, sagen wir mal, so unabhängig entwickeln hast, Kinder in so einem Umfeld?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das geht ja in dem Alter gar nicht anders, weil man da ja einfach sehr eingebunden ist in die familiären Strukturen. Und es war halt auf der einen Seite schon sehr ländlich, familienbezogen, traditionell. Wir haben neben meiner Oma gewohnt und es war die Verwandtschaftsseite von meiner Mama ist sehr groß und sehr eng. Und mein Papa war halt aber dieser wilde Außenseiter. Also meine Mama hat sie da, die haben sie ineinander verliebt und mein Papa war halt schon mit 17. Ich höre die Geschichten immer wieder, hautenge Hosen, Cowboystiefel, bauchfrei, so ein Löwengürtel mit so einer riesen Schnalle, den ich jetzt gerne trage, wilde Dauerwelle, Status Quo, AC/DC kehrt und sowas. Und das schlockt auf jeden Fall durch bei mir.
Das. Und der ist dann so in Mitraching Hängerblim, oder
wie kommt das? Ja, der ist selber aus Highfeld gewesen. Also der ist jetzt nicht aus der großen Stadt auf dem weißen Pferd hergeritten und hat meine Mama da rausgeehelicht, sondern der kommt eben aus Highfeld. Die haben sie bei einer sehr schönen Geschichte kennengelernt und meine Mama war halt eher so das verspielte Hippie-Mädel, ist auf Sweet und Slade und die Bay City Rollers und sowas gestanden. Und mein Papa war halt eher so der Hardrock Casanova und die haben sich da kennen und lieben gelernt. Und ja, in dieses Dorfumfeld hat mein Papa auch nicht so richtig reinpasst. Also wie gesagt, der war atheistisch, was schon mal ein großes Ding war in Mittraching, was auch auf mich umgeschlagen hat, was nicht gern gesehen war. Also ich bin dann auch in meine Kirche mitgegangen mit der Oma und so, das kam nicht gut an. Bei uns ist halt daheim so Musiklaufer. Also meine schönsten Kindheitserinnerungen sind, wie mein Papa beim Glas Rotwein im Dunkeln im Winter vorm Kachelofen sitzt und ganz laut Pink Floyd hört. Das war irgendwie so ein Moment der absoluten Ruhe und das hat mich irgendwie schon als kleines Kind so fasziniert, weil er da so völlig bei sich war und das hat immer so einen Hauch Melancholie drin gehabt und das war irgendwie so schön und das hat mich einfach völlig angezogen. Und dann habe ich bei meinem Papa irgendwann mit 7 Jahren das erste Mal AC/DC gehört und dann war es um mich geschehen.
Das ist ja ein interessantes Erlebnis, also dass du das noch so genau warst.
Ja.
Was so diese, kann man das Initiation vielleicht oder?
Ja. Ja, das war absolut, also das weiß ich noch, ich weiß aus meiner Kindheit gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Also vieles ist eher so eine Paarung aus, man sieht Bilder im Bilderalbum und hat die Erzählung von seinen Eltern im Ohr. Aber ich glaube nicht, dass das meine Erinnerung ist, sondern ich glaube einfach, dass die beiden verknüpft sind und die meinen, ah, so war das, aber richtig erinnern kann ich mich eigentlich nicht dran. Und der Tag, wo mein Papa mit mir ins Auer Schwimmbad gefahren ist, es war sau heiß draußen, es war August und dann war da so ein Sampler im Auto, der hat dann immer, da gab es dann CD-Brenner und hat dann immer sich für sich selbst so Compilations zusammengestellt. Und da war drauf, das weiß ich auch noch ganz genau, da war Robert Plant drauf und Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine und Van Halen, Ain't Talking About Love und Lenny Kravitz, Fly Away. Und dann hinten auf Platz 13 oder so war AC/DC, Hard as a Rock. Und der Song ist gelaufen und ich bin hinten in meinem Kindersitz gesessen und habe mir gedacht, was ist denn das? Das ist ja der Wahnsinn. Und ich so, Papa, was ist denn das? Und er so, AC/DC. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, was das heißt. Und so, ich so, AC/DC. Und das hat sich dann so festgebrannt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich nur noch AC/DC gehört.
Also das ist schon lustig, gell? Also wenn man sich das jetzt so, also stellen wir das jetzt mal sehr stark überzeichnet so vor, da hast du so ein kleines Mädel, ein paar Jahre vorher war es noch am Gaufest umeinander, ja. Steigt in dieses Auto ein, dann fahrt man ein paar Kilometer nur, dann passiert dieser Song und dann geht in Au am Schwimmbad diese Autotür wieder auf und dann kommt quasi eine schwarz gekleidete
Rockgirl raus.
Rockgirl, sag ich jetzt mal.
Wie die Zauberkugel bei der Mini-Playback-Show. Ja, das war, also es war auf jeden Fall ein sehr markanter Punkt in diesem sehr jungen Leben, weil das hat einfach so viel losgetreten.
Also an alle Illustratorinnen und Illustratoren da draußen, ich hätte das gerne als Comic.
Stimmt, das war gut. Das kann man sehr gut als Karikatur darstellen, ja.
Und ab diesem Zeitpunkt hast du dann auch diese Musik gehört. Du hast ja mal gesagt, also die anderen Kinder haben das nicht so gehört.
Nein.
Damals so.
Nein.
Hattest wenig Verbündete in deinem Alter, wahrscheinlich.
Also ich habe halt dann mit dieser Sampler-CD angefangen und habe dann angefangen, das CD-Regal von meinem Vater zu plündern, was ihm gar nicht so gut gefallen hat. Aber auf jeden Fall war da dann die Single drin, Hard as a Rock, von AC/DC. Auf der anderen Seite war Caught with Your Pants Down, das ist vom Ballbreaker-Album. Also ich glaube, ich habe das erste Mal ein Jahr lang diese zwei Singles gehört. So als Kind schaut man ja jeden Tag denselben Film. Da hat man ja nichts gegen Wiederholungen. Also ich habe da jeden Tag den ganzen Tag. Meine Schwester war fast durchdraht. Wir haben nur so eine Klapptür zwischen unseren Kinderzimmer gehabt, die ist 6 Jahre älter als ich. Ich glaube, die hätte mir am liebsten einen Krank umdraht.
Was hat dir so gehört zu der Zeit?
Die war, glaube ich, zu der Zeit schon nur eher so in diesem, was damals halt modern war, Boybands und so, aber die ist dann schon auch auf die alternative Schiene gekommen, aber die hat dann später eher so Queens of the Stone Age und Audioslave. Mhm. Und Silverchair und ja, so Alternative Grunge kehrt. Und sie sagt auch immer, weil ich sag immer, sie hasst AC/DC, das stimmt nicht, sie hasst AC/DC nicht, aber irgendwann hat man diese zwei Songs nach einem Jahr einfach nicht mehr hören können. Das kann ich nicht verstehen, aber es war scheinbar so. Genau.
Und dann ist weitergegangen, dann habe ich zu Weihnachten Back in Black geschenkt gekriegt auf CD. Das war auch sehr schön. Es war ein sehr schönes Weihnachtsfest, das weiß ich nämlich nur. Da haben wir dann Back in Black aufgelegt und ganz laut draht und alle, die ganze Familie, um Christbaum getanzt, eine Stunde lang zu dem Album. Das ist auch eine sehr schöne Erinnerung. Und dann haben wir bei Müller für 5 € Bestpreisgarantie mal selber die Power Age zusammengespart. Da habe ich dann erstmals gemerkt, langsam, dass AC/DC, dass da 2 Sänger gibt. Dass das nicht dasselbe ist. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und dann, genau, habe ich aus dem CD-Regal von meinem Vater nur Aerosmith, Get a Grip, mit dem Kuhäuter, mit dem gepiersten des Plattencover. Das hat mich erst sehr fasziniert. Und eine Def Leppard-CD und lauter solche Geschichten rausgezogen. Und dann ist immer mehr geworden, Led Zeppelin, Van Halen. Dann war es ein Selbstläufer.
Aber jetzt mal, also du hast mir im Vorfeld verraten, wenn man jetzt deine Freunde und Freundinnen fragt, was dich ausmacht, dann sagen zu 90% die Leute AC/DC. Warum jetzt genau die? Oder anders gesagt, glaubst du, dass es so ist, dass eine Seele offen ist für genau diesen Impuls und dann kommt der und dann macht das was mit einem? Oder aber, und jetzt bin ich gespannt, oder aber ist es so, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Offenheit hat und zufällig ist da gerade AC/DC gelaufen und wenn jetzt dein Vater Johnny Cash-Fan gewesen war oder was auch immer, dann war es bei dir vielleicht in eine andere Richtung gegangen.
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es für bestimmte Musik den richtigen Zeitpunkt gibt. Das war zum Beispiel mit Pink Floyd bei mir so. Ich habe 10.000 Mal probiert, mir Pink Floyd O zum Herrn, weil mein Vater das ja immer gemacht hat. Und das hat mich irgendwie nie gekriegt, bis zu einem Zeitpunkt. Da habe ich die Dark Side of the Moon gehört, im Auto in der Mitfahrgelegenheit und ich habe es rein angefangen hinten auf dem Rücksitz. Deswegen glaube ich, dass es nicht egal gewesen wäre, was in dem Moment gelaufen ist, weil es sind ja verschiedene Sachen gelaufen. Alles aus dem Bereich Rockmusik. Aber ich bin jetzt nicht so ein Schicksals- und Seelenmensch und so, aber da würde ich sagen, dass meine Seele und dieser AC/DC-Song, die haben zusammengekehrt und nichts anderes hätte in dem Moment so geklickt wie genau das.
Wenn du Musik hörst, die dich so kriegt, wo findet denn das statt? Ist das bei dir eher körperlich, ist es eher im Kopf oder ist es eher in der Seele?
Also die beste Musik findet überall gleichzeitig statt. Es gibt ja verschiedene musikalische Sachen. Es gibt Musik, die geht sofort ins Herz. Es gibt Musik, die ist sexy, die geht sofort in den Schritt, blöd gesagt. Es gibt Musik, die wummert im Bauch. Es gibt Musik, die bringt dann zum Nachdenken. Bei AC/DC ist es aber bis heute so, dass das überall gleichzeitig andockt. Also an jeden Rezeptor, den es irgendwo gibt im Körper. Das ist einfach wie, da ist alles unter Strom. Und das hat er nicht nachgelassen. Es gibt ja Leute, die prophezeien mir seit Jahrzehnten, also irgendwann, lass das einmal nach, das gibt's gar nicht, dass jemand über Jahrzehnte hinweg das so abfeiern kann, aber es ist so. Weil es gibt ja viele Leute, die haben immer nur eine Lieblingsband, aber die haben die so oft angehört, also die hören jetzt dann nicht jede Woche Metallica, aber wenn sie grundsätzlich Songdaten ja einer Lieblingsband so, ist Metallica. Aber ich höre wirklich sehr viel AC/DC, obwohl ich in meinem Leben schon sehr viel AC/DC gehört habe. Also bisher ist das noch nicht eingetroffen. Ich bin gespannt, ob das mal passiert.
Naja, es sind jetzt ja schon ein paar Jahre, die du das hörst.
Ja, ja.
Also das ist
ja, ja, es sind schon einige Jahre.
Wie ist denn dann so weitergegangen, so zwischen, sagen wir mal, 7 und Abitur? Was hast du gemacht? Ist das hat Musik ab dem Zeitpunkt so ganz maßgeblich also dein Leben schon bestimmt?
Also ich habe mich auf jeden Fall immer sehr viel damit beschäftigt. Privat, ich habe einfach sehr aktiv Musik gehört, sage ich mal. Und ich würde sagen, für das Alter vielleicht schon ein ungewöhnliches Interesse gezeigt an Musik hören. Ich habe dann auch meine beste Freundin in der 5. Klasse kennengelernt und habe die da auch so ein bisschen mit reingezogen und wir waren halt dann so ein bisschen alternativ unterwegs. wie man halt in dem Alter alternativ unterwegs ist und waren dann auch früh im Stellwerk in Bad Aibling, was total die tolle Anlaufstelle war. Es war einfach der beste Jugendtreff, den man sich wünschen hat können. Da war Bühne drin, da haben Bands gespielt, da hat der Thekendienst auflegen dürfen selber. Das war selbstverwaltet von Jugendlichen. Das war einfach eine totale Parallelwelt. Und da habe ich auch viel von meinen bis jetzt besten Freunden kennengelernt, weil die da gespielt haben mit ihren Bands oder so. Das hat dann in dem Alter dann schon mitgeprägt. Ich meine, da ist man dann so 14, 15, wo man anfängt, da hinzugehen und dann merkt man so, wow, da sind lauter Musiker oder die schreiben Gedichte oder die machen Filme und es dreht sich eigentlich alles nur um Musik. Das war auf jeden Fall ganz, ganz prägend. Das war super. Also es war Wahnsinn.
Es ist natürlich auch ein Raum, also im früheren Stellwerk, auch jetzt nur im Bergwerk, den man jungen Menschen gibt,
genau,
um etwas selbst zu tun. Also wie schätzt du denn das ein in der heutigen Zeit, wo man heute auch weiß, es gibt ja auch diesen Podcast, den ich gemacht habe mit Fanny und Marinus, über die Gym, also über die Jugendinitiative Mangfalltal, die den Jugendtreff auch betreibt, die halt auch sagen, es ist schwer, Leute zu finden, die sie engagieren und so. Wie wichtig ist es denn auch in diesen Zeiten irgendwie diese Räume freizuhalten, denkst du?
Na, unfassbar wichtig. Ich meine, wo soll man sonst hin als junger Mensch? Vor allem bei uns auf dem Land. Und vor allem was sich ein bisschen abseits des Hauptstroms bewegt. Und das sind ja eben auch Räume, wo sich Leute treffen und sich gegenseitig inspirieren und sich unter die Arme greifen. Und ich meine, wie gesagt, ich habe damals zum Beispiel mit 11 an Daniel Schunko kennengelernt. Der war Kumpel von meiner Schwester. Und ich weiß, wir sind zusammen zum Kaufland gefahren und haben da Bier für die gekauft, weil die zu Rock im Park gefahren sind das erste Mal. Und er hat extra für mich AC/DC aufgelegt. Und der war dann halt später im Stellwerk immer mit seinen Bands und so. Und den habe ich da einfach kennengelernt. Und das ist bis heute einer meiner besten Freunde. Und der musiziert und der macht und der tut. Oder der Stefan Landinger zum Beispiel. Das sind einfach alles so Leute, die möchte ich nicht missen und die hätte ich alle nicht kennengelernt, wenn es diese Räume eben nicht gegeben hätte. Und deswegen ist das unglaublich wichtig, meiner Meinung nach. Und ich traue heute noch manchmal ums Stellwerk, weil das einfach eine coole, coole Bühne, eine coole Location war. Das Bergwerk ist auch sehr schön, aber dass dieses Stellwerk dazu gemacht hat, das war für uns damals alle wirklich dramatisch und das war halt auch so generationsübergreifend. Da waren ja wirklich von 14 bis 30 gefühlt die Kids und nicht mehr ganz Kids zusammen und haben da halt gemeinsam was erschaffen. Und das ist unglaublich wichtig, weil wo sollen wir es denn sonst machen, wenn es sowas nicht gibt?
Ich out mir jetzt, gell? Ich war damals bei der Eröffnung. Da hat mein damaliger Freund mit seiner Band gespielt im Stellwerk.
Wann war das?
Vorband vor die Schweißer.
Ja.
Das war Anfang der 90er.
Ja, Wahnsinn.
Und jetzt hoffen wir mal, dass das einfach, dass die Räume vorgehalten werden weiterhin, dass es einfach diese Möglichkeit gibt. Und gerade wenn man das auch hört, dann immer so, ich finde das immer ganz schön, wenn man das so rückblickend mitkriegt, dass Leute dann sagen, hey, das war so entscheidend für mich, so wie du das jetzt sagst. Gell? Also das war einfach ein Ort, der so auch mein Leben positiv geprägt hat für die Zukunft.
Ja, voll. Und für ganz viele Künstler und Künstlerinnen auch. Also allein, dass man im Stellwerk das erste Mal mit seiner Band auftreten hat können, weil der Raum da war, weil das finanzierbar war, weil man sich mit dem Equipment helfen konnte, weil da wohlwollendes Publikum war, das er nicht fertig gemacht hat, weil man sich traut hat, weil man das Gefühl gehabt hat, ja, das machen wir jetzt einfach. Das ist super wichtig. Wie soll denn sowas gehen? Wie soll denn junge Leute, wo sollen die denn das erste Mal spielen, wenn es solche Räume wie eben das Bergwerk, die Vetternwirtschaft, wenn es sowas nicht mehr gibt? Also das finde ich ganz, ganz wichtig.
Du hast ja dann nach dem Abi als DJ gearbeitet. Wie ist denn das dann dort so? Ich meine, gut, das ist jetzt der Schritt ist nicht so weit vom ich beschäftige mich ganz intensiv mit Musik und überlege mir dann auch, was hier ich selber gern, aber wenn man für andere auflegt, ist das ja nochmal irgendwie was anderes.
Das war mit 19, habe ich das erste Mal gemacht im Matzis Pub in Kolbermoor. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und es war so, meine Eltern hatten sich getrennt und meine Mama hat dann Nine Mo kennengelernt und wir sind nach Kolbermoor gezogen. Und der war eben oft im Matzis Pub, weil das gleich ums Eck war. Und für mich war das natürlich spannend, weil da ist Rockmusik gelaufen und da haben dann halt auch manchmal Bands gespielt in diesen kleinen Räumlichkeiten. Und da war ich halt so 15, 16 und dann habe ich da halt mit meinen Eltern, also oder mit meinem Stiefvater mitgedürfen. Und habe das schon immer ziemlich cool gefunden und da waren halt immer schon DJs und dann habe ich gedacht, naja, also ganz ehrlich, das kann ja. Bisschen menschliche Hybris gehört auch dazu manchmal. Ich mit 16, das kann ja, ganz klar. Und dann hat mir mein Stiefvater damals zum Geburtstag mal geschenkt, dass ich da mal auflegen darf. Aber das Problem war, dass ich da erst mit 18, er hat mir das zum 16. geschenkt, aber mit 16 habe ich da eigentlich noch nicht nein dürfen, offiziell. Tja. Genau, und das war halt so, er hat da beim Chef, beim Matzi, hat mal gefragt, ob er das machen kann. Und er so, ja, viel gern. Und dann war das halt irgendwie mit dem Alter schwierig. Und dann hat sich das so verlaufen, aber er hat schon nur auf dem Schirm gehabt, dass es mich gibt. Und dann ist er einfach mal bei uns vorbeigegangen, war beim Einkaufen und er ist ein DJ abgesprungen. Und er so, magst du mal auflegen bei mir? Und ich hab gedacht, das war Spaß. Und ich halt völlig frech zurück, ja, wenn du gut zahlst, dann mach ich schon. Und dann wird sie dir gedacht haben, also wenn ich die Subletter herrede, die nehme ich. Und dann habe ich da quasi angefangen aufzulegen und habe das ja echt exzessiv betrieben, teilweise zweimal am Wochenende, Freitag, Samstag da drin bis um 4, 5 in der Früh. Und habe dann sehr schnell gemerkt, es gefällt mir sehr gut, wenn ich anderen Leuten meinen Musikgeschmack aufdrücken kann. Weil es ist ja eine weit verbreitete Krankheit bei Leuten, die sich sehr viel mit Musik beschäftigen, dass sie immer meinen, und sie wissen es am besten und sie hören die beste Musik. Und so war das natürlich bei mir auch. Und es kam auch ganz gut an, dass da so ein Jungs, Mädel auf einmal
diese Musik
auflegt. Diese Art von Musik, also sagen wir es wie es ist, von Schwanz, Rock'n'Roll bis Classic Rock aus den 60er Jahre, das irgendwie auflegt und dann noch auch jeden Song mit singen kann. Und ja, so hat das angefangen. Das habe ich dann ein, zwei Jahre im Matzis Pub sehr exzessiv betrieben und bin dann zum Studieren nach Regensburg gezogen.
Warum denn eigentlich, wenn es doch eigentlich alles gut war so?
Naja, alles gut schon, aber studieren wollte ich ja trotzdem und habe halt lange nicht gewusst, was, und habe dann mal so ein Jahr lang nichts gemacht. Ich darf jetzt gerne sagen, oh, ich war da auf Selbstfindungsreise, im Yoga-Retreat, im Ashram und habe alle Welt bereist. Nein, ich war in Kolbermoor und bin sehr viel fortgegangen und habe ein paar Jobs gemacht und habe aufgelegt. War wild.
Genau. Hat die aber dazu gebracht, dass du dann gewusst hast, was du machen möchtest. Das machen ja viele, die den von dir beschriebenen Weg gehen, dann ja auch nicht. Also die nach einem Jahr dann nicht unbedingt wissen, wo sie wollen, ja, oder was machen wollen.
Mei, das war ehrlich gesagt, habe ich dann irgendwann mal alle Studiengänge, die es gibt auf dieser Welt, gegoogelt von A bis Z. Also richtig bescheuert eigentlich, weil ich wirklich keinen Dunst gehabt habe, was ich jetzt machen soll. Und dann ist da Kulturwissenschaft gestanden. Und ich dachte, das klingt doch so, als hätte ich es im Kreis. Und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich 2011 Kulturwissenschaft in Regensburg studiert. Genau. Und das war retrospektiv eine sehr gute Sache.
Da hat es einen Kurs gegeben, der hat Heavy Metal geheißen.
Mhm. Ja. Es war so, die ersten drei Semester habe ich mir so gedacht, naja, schwierig, das Studium.
Was waren so Inhalte?
Also am Anfang macht man natürlich mal die ganzen Grundlagen und die Methodik und so. Und eigentlich schon ganz spannend, aber man macht sehr viel über die Brüder Grimm und über Nikolaus. Also Bräuche und Traditionen und Sagen und Legenden und so. Alles super spannend, aber ich habe mir jetzt gedacht, ja gut, wenn ich da jetzt halt in drei Semestern meinen Bachelor fertig habe, was mache ich dann? So, hallo, ich kenne mich mit den Gebrüder Grimm aus. Schwierig. Habe ich jetzt irgendwie nicht genau gewusst, was ich da machen soll. Und dann kam im dritten Semester das Seminar mit dem Titel Heavy Metal. Und ich habe mir gedacht, ja, das klingt ja nach was, das ist ja wie für mich gemacht. Und dann war da natürlich ein riesen Zulauf auf das Ding. Und ich bin nicht reingekommen.
Oh nein.
Und dann habe ich dem Prof geschrieben, dem Dozenten damals noch, Manuel Trummer, super Typ, Der ist immer nur an der Universität Regensburg und spielt da in einer Epic-Metal-Band, die ziemlich bekannt ist. Atlantian Codex heißen die. Und schreibt da fürs Death Forever Magazin. Dem bin ich sehr dankbar aus vielen Gründen. Auf jeden Fall schreibe ich ihm so, ja, mir wäre es irgendwie sehr wichtig, in diesen Kurs zu kommen, weil das gibt mir das erste Mal in meinem Studium so das Gefühl jetzt, dass da was gibt, mit dem ich was auffangen kann. So, das ist so ein Anhaltspunkt, an dem ich mich sehr gut orientieren kann, weil ich lebe dafür und dass das jetzt in diesem Studium möglich ist, das irgendwie wissenschaftlich anzugehen, ist einfach Wahnsinn und ich muss in dieses Seminar. Ja, dann schreibt er zurück. Ja, Frau Flossmann, wenn Sie jetzt erst das erste Mal das Gefühl haben, mit Ihrem Studium was anfangen zu können, sollten Sie vielleicht etwas anderes studieren.
Tja.
Ich so, Schluck, Schluck. Er hat mich dann aber trotzdem eingelassen, wo ich sehr dankbar bin bis heute. Und genau, dann haben wir da das erste Mal so ein halbes Semester die Kulturgeschichte des Heavy Metal und so durchgenommen.
Und wir dann, sind das, oh Herr, Entschuldigung, die Kulturgeschichte des Heavy Metal.
Ja, aber es ist super spannend, weil ich habe ja auch so gedacht, wie kann man da jetzt Wissenschaft draus machen? Aber es funktioniert sehr gut, weil es ist ja Szenen generell und diese ganzen Distinktionsmechanismen und Inklusion und Exklusion und wie das alles zusammenhängt mit der Zeitgeschichte, mit dem Kontext, mit der Politik. Trends und Gegentrends. Also Kulturwissenschaft ist so ein geiles Studium, weil mir da so viel bewusst worden ist, wie eng mein Horizont ist und wie schmal ich auf Sachverhalte draufgeschaut habe. Wobei ja immer alles mit allem zusammenhängt. Auch der Heavy Metal zum Beispiel. Und deswegen habe ich ab dem Zeitpunkt, ich habe dieses Studium geliebt. Also wirklich, auch wenn es gerade mal ausnahmsweise nicht um Heavy Metal ging, da waren so viele augenöffnende Momente mit dabei, weil ich gedacht habe, boah, das habe ich vorher echt immer falsch angeschaut.
Gib mal ein Beispiel.
Naja, wenn wir jetzt mal sagen, ganz plump, was natürlich nicht stimmt, so, aber wo Black Sabbath um die Zeit rum war, die Geburtsstunde des Heavy Metal. Und dann fängt man halt an, sich anzuschauen, was ist denn da rundherum passiert? Was war denn da kulturhistorisch los? Was war denn da in England los zu der Zeit? Was war in Amerika los zu der Zeit? Warum ist dieser ganze Hippie-Vibe auf einmal in sich zusammengebrochen? Warum ist dieser Summer of Love-Traum gekippt? Was war mit dem Vietnamkrieg? Wer ist wo hingegangen? Wer hat wen beeinflusst? Welche Zufälle haben mit reingespielt? Welche politischen Entscheidungen? Und warum hat es die Leute so getroffen? Und dann gibt es ja diese ganze Satanic Panic, ganzen Bibelwerfer, die da dann angefangen haben, so den Rockmusik zu verteufeln, was ja bis heute das Image vom Rock'n'Roll mitprägt. Dass es so ein bisschen das Outsider-Ding hat und dass es ein bisschen bass ist und dass es ein bisschen mit dem Okkulten spielt. Und dass da einfach so viele Dinge zusammentreffen und dass man nie den Kontext vernachlässigen darf. Und dass man quellenkritisch arbeiten muss.
Oh ja.
Was ja, wie man an den Entwicklungen heutzutage sieht, ganz, ganz wichtig ist. Und ja, die zwei, der Dr. Trummer und der Professor Hirschfelder, bei dem ging es eher so, bei dem habe ich Esskultur und sowas gehabt, ganz spannend. Also das war ein Typ, der ist ohne Skript einfach 2 Stunden auf und ab gegangen und hat da irgendwie sein Stream of Consciousness auf dich losgelassen, aber das war so schlau und es war so kontextualisiert und man hat so viele Zusammenhänge erkannt. Und dafür bin ich bis heute dankbar, dass ich die zwei drauf habe. Coole Dudes.
Du hast ja zwei total spannende, also vom Titel her für mich total spannende Arbeiten geschrieben. Du hast eine Bachelorarbeit geschrieben über lange Haare bei Männern als Distinktionsmedium.
Mhm.
Und eine Masterarbeit über ambivalente Erfahrungswelten von Künstlerinnen in der alternativen Szene in Regensburg.
Genau.
Magst du mal zu den beiden Arbeiten mir noch ein bisschen was verzeihen? Weil, also mir hat das extrem angesprochen. Ich weiß aber gar nicht genau, was mich da so getroffen hat.
Ja. Jetzt muss ich mal zurück. Also der Bachelor, ich schaue jung aus, aber ist schon ein paar Monate her. Na, also Was zum Beispiel auch cool war an dem Studium, war die Art des Interviews, dass wir eigentlich immer fast qualitative Interviews gemacht haben, also Tiefengespräche. Zumindest war das irgendwann die Interviewtechnik meiner Wahl. Im Grunde genau das, was wir zwar jetzt hier machen und nicht irgendwie quantitativ Fragebögen auswerten. Und in der Rockmusik und vor allem im Glam sind ja Haare ein sehr großes Thema. Also die Männer hatten ja immer sehr viel, ja, wie soll man sagen, Passion in ihre Haarpracht hineingesteckt, sowohl Styling und Pipapo. Und da haben wir gedacht, ja, das finde ich spannend. Und das würde ich gerne untersuchen. Und dann habe ich 3 oder 4 Herren tiefen Interview zu dem Thema. Einer war der Martin Gerschwitz. Das ist ein sehr begnadeter Keyboarder, der unter anderem schon mit Lita Ford und so gespielt hat in die 80er Jahre. Und dann einen Bekannten aus Rosenheim, den habe ich irgendwann im Fitnessstudio in Kolbau mal kennengelernt. Und der hat ein Poison-Shirt auch gehabt. Und damals habe ich Glamrock noch total verabscheut. Das hat sich dann gewandelt und ich habe gesagt, ey, was hast denn du da für ein bescheuertes Shirt? Und er so, was willst du überhaupt? Und dann haben wir uns irgendwie angefreundet.
So wie Freundschaften halt entstehen.
Wie Freundschaften halt entsteht, man redet sie blöd im Fitnessstudio auch. Und der ist halt der absolute Glam-Metal, also der absolute Fan. Der liebt dieses aufgemaschelte, auftupierte mit Leopard und was weiß ich was und 80 Dosen Haarspray eine und der ist da einfach ein Herzensaficionado und den habe ich nur interviewt und nur einen Herrn, der ist Julian Angel aus Nürnberg war der, glaube ich, der eben auch so Glam-Metal macht und habe mich da halt so versucht hineinzufühlen, was diese Haarpracht für diese Männer bedeutet und ja, es ist für alle eben vor allem dieses, ich unterscheide mich vom Mainstream, ich demonstriere meine Zugehörigkeit zu einer gewissen Szene, dann also ein bisschen ein ambivalentes Spiel zwischen, eigentlich wird es ja im offiziellen Klischee-Betrachtungsmodus als weiblich konnotiert, so lange gepflegte, schöne Haare, aber dann diese Umdeutung für sich in dem Kontext auf was Hypermaskulines eigentlich. Ja, und das war sehr spannend. Und so Tiefengespräche sind einfach cool, weil du einfach Einblicke in so menschliche Psychen kriegst. Das hast du halt einfach beim Fragebogen nicht.
Aber was ich so interessant finde, ist halt so dieses Thema mit der Zugehörigkeit, gell? Weil das unterscheidet sich ja dann jetzt, wenn man es jetzt ganz runterbringt, ja, hier nicht so viel von dem Trachtenverein, gell?
Na, überhaupt also, nicht. Halt überhaupt nicht.
Das ist ja Zugehörigkeitsding, ja, über wie sehe ich aus, in welcher Gruppe fühle ich mich daheim und das auch nach außen hin so zu vertreten. Und ich glaube, also weil du es vorher gehabt hast mit Kontext, wenn du jetzt ins Alte Testament schaust und Samson anschaust, so diese langen Haare, die halt Kraft symbolisieren und dann sind die weg und dann bist du halt nichts mehr. Ja, so, das ist schon spannend.
Absolut. Ich, also man jetzt auch gerade wieder aktuell Haare abschneiden als Protestmittel, Haare rasiert bekommen als Strafe, als Foltermethode, lauter solche Dinge. Haare hat seit immer sein langes Haar stehen für Kraft, Potenz, Schönheit, solche Geschichten. Also das geht, wie du schon gesagt hast, von biblischen Konnotationen bis zu aktuellen Sachen. Und ja, wie du gesagt hast, im Endeffekt, egal um welche Szene es geht, wir sind alle gleich, nur anders. Der eine hat halt die langen Haare und die Lederjacke und die Leopardenhose als Uniform und der andere hat seine Lederhosen.
Wie wichtig ist dieses, also in einer Zeit, wo wir ja so wahnsinnig viel diskutieren über Individualismus und jeder soll seinen eigenen Weg finden und schauen, was einem persönlich gut tut. Wie wichtig sind denn so Szenen, so Zugehörigkeitsmechanismen und so ein Gefühl von Gemeinschaft?
Also ich finde dieser Hyperindividualismus, der in der Postmoderne so propagiert wird, ist irgendwie so ein Trugschluss, weil das geht gar nicht. Wir alle sortieren uns irgendwie meistens automatisch in Schubladen ein und sortieren unser Gegenüber in Schubladen ein. Das Problem wird einfach nur, finde ich, wenn die Welt so verfestigt ist, dass man nicht mehr gewillt ist, Schubladen umzusortieren. Weil das ist halt so eine Bewältigungsstrategie. Es passiert so viel auf der Welt, Man wird so überrannt von Informationen und Bildern, man muss sortieren. Das ist eine Überlebensstrategie. Aber problematisch wird es halt, wenn man Scheuklappen aufhat, dass man seine Erstwahrnehmung nicht mehr nachjustieren möchte. Deswegen glaube ich, wir wollen uns alle zugehörig fühlen.
Die Erstwahrnehmung, was einen selber betrifft oder was andere betrifft?
Beides, würde ich sagen. Man muss immer nachjustieren. Also ich finde, es ist ja völlig okay. Ja klar, wenn jetzt mir einer mit langen Haaren und einem AC/DC-Shirt entgegentrifft, ja klar, wo sortiere ich den hin? In meine Rock'n'Roll-Schublade. Und es kann jetzt aber sein, dass in meinem Kopf meine Rock'n'Roll-Schublade so und so ausschaut. Die schaut ja bei jedem ein bisschen anders aus. Und dann kann ich ja Menschen kennenlernen und merken, aha, so ganz passt aber in die Schublade ja doch nicht rein. Der ist ja zum Beispiel passionierter Kaninchenzüchter und, also weißt schon, so einmal Vorurteile abbauen, die man ja oft automatisch so ein bisschen trifft, damit man seine Welt ein bisschen vereinfachen kann. Aber ich finde es einfach wichtig, Menschen kennenzulernen, Menschen Raum zu geben und ja, die nicht auf irgendwelche Vorurteile festzuklopfen.
Wenn wir jetzt nochmal so auf der Masterarbeit schauen, da hast du dich explizit mit Frauen beschäftigt. Was war denn so der Anlass für dieses Thema?
Der Anlass war, dass mir irgendwann schon aufgefallen ist, dass Rockstars selten weiblich sind. Und ich muss sagen, ich bin ja relativ feministisch inzwischen und war es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich mein Genre noch sehr verteidigt gegen Sexismusvorwürfe. Also nicht komplett. Ich habe versucht, vieles zu entkräften. Aber mich hat es auf jeden Fall interessiert und dann habe ich mich eben mit ganz spannenden Sängerinnen und Musikerinnen aus Regensburg auch unterhalten lang, wie sie da ihre Rolle wahrnehmen. Und habe da schon gemerkt, dass da Sachen gibt, die nicht gut laufen. Also zum Beispiel eine Heavy-Metal-Gitarristin, die Cora, die spielt wahnsinnig gut E-Gitarre. Also diese Wahnsinns-Gitarristin. Und die spielt in einer Epic-Metal- und in einer Thrash-Metal-Band. Und die hat schon gesagt, naja, ich kriege immer die Kommentare ab. Bei mir meinen die Techniker immer, ich habe keine Ahnung, wer mein Amp einstellen muss. Und ich muss mir immer anhören, wenn ich es dann durchkuh, oh, das dickere Eier wie jeder Typ. So, und ich habe immer das Gefühl, ich muss mich mehr beweisen wie jeder andere in der Band, weil ich die Frau bin. Und dann ist mir so gedacht, das ist eigentlich ganz schön scheiße. Und irgendwann, ein bisschen später, hat es dann bei mir geschnackelt, dass ich mir so dachte, ich weiß nicht, ich glaube, viele Frauen, die sich als Feministin bezeichnen, was ja ganz schwieriger Terminus ist, weil da gehen ja sofort bei allen die Warnsignale los, wenn das Thema Feminismus läuft. Und das war später und das war echt wie so ein Erweckungserlebnis, dass ich auch mich selber angeschaut habe und gemerkt habe, was ich da eigentlich für einen Scheiß mache teilweise. Also, wie ich selber diese Strukturen mit auferhalten habe und da selber so mitgelaufen bin. Das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen. Das ist unangenehm, wenn einem sowas selber auffällt.
Ja, aber es ist ja zumindest schon mal so, dass es dir selber aufgefallen ist. Es gibt ja ganz, ganz viele, denen fällt es gar nicht auf. Ja?
Voll. Und das ist ja ganz wichtig. Und deswegen schäme ich mich da auch nicht. Deswegen sage ich das auch ganz offen. Weil ja klar, darum geht es doch im Leben, dass man wächst. Und dass man es nachjustiert. Das ist genau das, was ich meine. Dass man sich anschaut, was man eigentlich so treibt. Und dann merkt so, das ist jetzt vielleicht gar nicht so cool.
Glaubst du, dass sie so in den letzten Jahren da ein bisschen was verändert auch, also im Bewusstsein? Also, oder sind wir da immer noch meilenweit weg, gerade jetzt irgendwie in der Rockmusik von Gleichberechtigung, auch wenn man sie jetzt irgendwie Festivals anschaut oder so? Also, ich denke gerade irgendwie auch an dieses Caroline Kebekus Festival, die ja wirklich eins nur mit Frauen gemacht hat, um mal irgendwie darauf hinzuweisen, dass es. Die gibt es schon, die kriegen halt oft nicht die Chance.
Mei, ich würde sagen, es ist jetzt schwierig zu beurteilen, so, weil das ja ist jetzt, ist natürlich meine subjektive Wahrnehmung auf das Thema. Ich würde schon sagen, dass es mehr ins Bewusstsein gerückt ist, aber dadurch auch viel mehr polarisiert, weil es ist ja immer so, wenn eine Gruppe, die sich benachteiligt fühlt, bei der Gruppe, die nicht benachteiligt ist, anklopft und sagt, hey, irgendwie ist das unfair, wir hätten auch gerne ein Stück vom Kuchen. dass die Gruppe, die ein bisschen was vom Kuchen abgeben müsste, sich da schnell auf den Schlips getreten fühlt. Und das ist in dem Fall auch so. Nicht immer. Es gibt so, sagen wir jetzt mal, es gibt Männer, die interessiert das Thema einfach nicht. Es gibt Männer, die solidarisieren sich. Und es gibt natürlich Männer, die sagen, das ist ein Bullshit. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die sollen sie nicht so haben, die Weiber. Sollen halt einmal lernen, wenn man gescheit Gitarre spielt, dann dürfen sie auch auf der Bühne. Die gibt's halt auch. Also es tritt auf jeden Fall mehr ins Bewusstsein. Ich glaube, es gibt da jetzt immer mehr Veranstaltungen, die drauf schauen, dass vielleicht ein bisschen mehr Frauen ins Line-Up lassen. Muss man auch immer schauen, ist das dann,
warum?
Ist das dann die weibliche Form von Greenwashing oder ist es wirklich, weil da eine echte Agenda da ist und die das Thema ernst nehmen? Ansonsten, also ich habe ja selber auch eine Band und wir sind ja 5 Frauen. Und ich muss sagen, dass wir zum Beispiel beim Booking oder so bisher gar keine Probleme hatten. Eher im Gegenteil, weil es gerade gefragter ist und weil es spannend ist, 5 Frauen zu sehen. Es gibt ja auch bei so einer Sexismusmedaille immer 2 Seiten, gell? Die Benachteiligung oder das Exotenstatusmodell, dass man sagt, ui, das ist ja ganz was Spannendes. Das buchen wir uns jetzt, weil da sind 5 Frauen dabei. Aber ich sag immer, ich sehe es überhaupt nicht ein, dass ich nur die Nachteile mitnehmen soll von sowas und die Vorteile soll ich dann aus ideologischen Gründen nicht mitnehmen. Also
das weiß man ja nicht, gell? Also du man weiß ja nie genau nicht. Du weißt ja nie genau. Ich meine, du kannst natürlich an Reaktionen oder an Rückmeldungen oder so schon irgendwas messen, aber warum dich jetzt tatsächlich irgendjemand bucht, wo du schon mal gerade bei deiner Band bist. Doll Circus, reine Frauenband. Ihr macht ja nicht nur, ich darf jetzt mal sagen, es ist ja ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen Stilarten, die ihr so habt. Da glaube ich, bringt vielleicht jede einzelne von euch so ihre eigenen Leidenschaften auch gut mit unter. Aber worauf ihr ja schon auch Wert legt, ist so, dass ihr Message habt, dass ihr so Texte habt, über die man entweder irgendwie sich auch amüsieren kann, wo man sie nicht so ernst nimmt, aber teilweise halt auch so Spiegel vorhält.
Ja.
Wie passt denn das jetzt neu in diese Szene, in der ihr euch bewegt? Also auch dieses mit diesen Inhalten zu spielen.
Erstaunlicherweise relativ gut. Ich muss ehrlich sagen, als wir diese Band gegründet haben, habe ich meine Mitstreiterinnen mental auf mehr Widerstand gebrieft. Ich dachte, da kommt mehr. Also ich dachte, da kommen mehr sexistische Kommentare, dachte, da kommt mehr Despektierliches. Aber bis auf ein paar Ausreißer muss man wirklich sagen, dass wir gut ankommen und meistens auch echt respektvoll ankommen und dass das mit der Botschaft auch meistens super ankommt. Ich meine, ich bin meistens die Frau fürs Ulkige, die Vero, unsere Bassistin, ist meistens die fürs Sozialkritische, meistens, nicht immer. 2 Songs, wo ich zum Beispiel ja die Texte geschrieben habe, also der MA Explanation, da geht es ums Thema Mansplaining und Sexismus. Da muss man sagen, der kommt bei manchen Herren wirklich nicht gut an, weil sie sich angegriffen fühlen und es sind zum Beispiel Freunde von mir, die ich sehr gern habe. Aber da merkt man diese Krux, es geht um Mansplaining und um Sexismus. Es geht nicht darum, dass alle Männer Mansplainer und Sexisten sind. Aber nur weil das Wort Man irgendwo drin ist, fühlen die sich von Haus aus sofort angegriffen. Sag ich, warum fühlst du dich jetzt da angegriffen? Ja, da kommen dann auch nicht so richtige Argumente. Aber ich sage so, ja gut, also wenn du dich so angesprochen fühlst, vielleicht triggert es irgendwas bei dir. Ich weiß es nicht. Also der Song ist tatsächlich so, wo ich schon von manchen auch befreundeten Männern gehört habe, dass sie da nichts damit anfangen können. Was mich schon wieder fast bestätigt in meinem Tun. Weil es ist ja, ich finde es ja cool, wenn es eine Reaktion auslöst.
Ja klar, also dann hast du einen Diskurs, gell?
Genau,
also,
weil sonst, wenn es vorbei sickert, so blablablablub, dann passiert ja sowieso nichts. Dann gibt es ja den Masturbator, Song über das Masturbieren, der mir... Also, da habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Ich bin von der Arbeit angefahren und habe gedacht, oh, ich hätte gern so ein schmissiges Kiss-Riff. Und dann habe ich gedacht, die Textzeile, you came home while I was masturbating. Ich
dachte, das ist doch lustig.
Das ist doch lustig. So ein lustiges Thema. Da kann ich auf der Bühne eine lustige Ansage davor machen. Finden auch manche Männer kurios?
Naja, aber es ist ja, du kannst ja nicht Spaß haben ohne. Wie soll denn das gehen?
Ja, vor allem, es hat ja nichts mit. Also, es ist, das ist ja wirklich nicht gegen irgendwen gerichtet. Das ist einfach ja, nur ein Song über das Masturbieren.
Das sagst jetzt du.
Ja, ich hab mir geschrieben, ich weiß ja.
Aber Fakt ist halt, aus der Wahrnehmung von jemand anderem kann es ja schon leicht so.
Es sind nur Ich-Botschaften.
Ja.
Es geht nur darum, dass ich in dem Fall masturbiere gern. Aber da kann man sich angegriffen fühlen, habe ich gemerkt.
Ach, hast gelernt.
Habe ich gelernt. Man lernt ja nie aus. Und dann gibt es noch einen Song Eat This, so heißt auch unser Album. Und da habe ich immer den Fehler gemacht, ich habe immer auf der Bühne gesagt, ja, der Song ist quasi eine Ode ans Essen, weil es ja darum geht, iss, Kind iss einfach. Und dann kommen natürlich so Kommentare, ja, Schatz, echt fünf Klapper gesteuert doch mal, oh, weißt du was, so in der Art, weil wir halt alle irgendwie scheinbar in der öffentlichen Wahrnehmung eher ins Schlankheitsspektrum zugeordnet werden. Und ja, ich habe es falsch angekündigt, weil eigentlich ist der Song gegen Essstörungen. Also es ist eigentlich ein Mantra, eine Ermunterung, dass man einfach essen soll. Bitte einfach essen, ohne sich Gedanken drüber zu machen. Das muss ich jetzt dann bei den Bühnenansagen mal ein bisschen nachjustieren.
Da haben wir es wieder.
Weil das immer falsch rüberkommt. Aber irgendwie bin ich auf der Bühne dann zwischen die Songs eher so ein Gerhard Polt und hau da so einen blöden Spruch nach dem anderen raus. Meine Kolleginnen zerreißen schon manchmal und schütteln nur den Kopf, weil sie denken, mein Gott, wo hat es denn das jetzt wieder her? Aber manchmal fällt es mir schwer, dann da so in einen ernsten Modus reinzukommen, weil das irgendwie so ein bisschen mein Bewältigungsdinger ist. So zu allem einen lockeren Spruch, auch zu Sachen, die schwer sind, weil dann fällt es mir einfach leichter. Aber in dem Fall wurde es einfach, glaube ich, jetzt jahrelang falsch verstanden. Und deswegen werde ich da jetzt vielleicht mal ein bisschen ein, zwei ernstere Sätze auspacken müssen zur Erklärung.
Ihr geht ja schon sehr extravagant auf die Bühne, sage ich jetzt mal. Also auch mit allen ganzen Outfits und so. Wenn ich jetzt mal so in diese Zeit zurückspule, die du vorher beschrieben hast, aus der die Musik stammt, die du früh hörst auch und die euch natürlich auch maßgeblich beeinflusst hat, dann hat man ja in so Videos von früher maximal Frauen dann erlebt, wenn sie vollbusig blond waren und irgendwelche Autos gewaschen haben. Das sind ja die Bilder, die so bei mir nur aus dieser Zeit im Kopf hängen bleiben. Das ist ja wahrscheinlich halt immer nur so in dieser Szene ganz häufig, oder? Oder
kommt es wird vor. Schon besser. Aber in diesem wirklich dieses an die 80er Jahre angelegte Hardrock-Genre, da ist schon immer noch, das sind halt Cheerleader,
genau.
Sexy Frauen, die vorbeigehen, das sind halt Objekte, fertig.
Du hast vorher gesagt, du bezeichnest dich als Feministin und hast auch gesagt, das war nicht immer so. Gab es da so einen Moment, wo dir Sachen bewusst worden sind, also so ein Auslösemomentum, oder ist das einfach, hat sich das so hinentwickelt, weil man seinen Blick weitet und man immer mehr wahrnimmt und dann so ein Puzzle sich zusammensetzt und man merkt so, da mag ich jetzt nicht mehr so mitgehen.
Eine Mischung aus beiden. Anstoß war meine Freundin, meine beste Freundin, mit der ich seit der 5. Klasse eben rumhänge, die ist nach Berlin gezogen. Und in Berlin ist man da schon ein bisschen weiter gewesen mit dem Thema. Und die hat dann da so angefangen. Wir haben uns da oft drüber unterhalten und mich hat das am Anfang genervt wie die Sau. Ich dachte mir, mein Gott, jetzt ist nach Berlin gezogen. Jetzt haut's da ihren emanzipatorischen Scheißdreck raus. Und so, da haben wir uns ja wirklich so ein bisschen, wir haben uns nicht aktiv überworfen, aber man hat gemerkt, wir sind gerade nicht am selben Punkt im Leben und wir gehen uns gegenseitig auf den Senkel. Weil sie findet mich ignorant und ich finde, sie ist jetzt so ein Hipster Berlin.
Woke.
Ja. Und irgendwann dachte ich mir aber so, Scheiße, die hat recht. Die hat ja recht, die Frau. Auch wenn ich ihr nicht in allem zustimme, aber die hat recht. Und ich habe es an mir selber gemerkt, weil, wie gesagt, ich höre Rock'n'Roll, seit ich 7 Jahre alt bin, seit ich eine sehr junge Frau bin. Und das hatte halt auch diesen Exotenstatus. Ich war da halt allein unter ganz vielen Männern. Und ich war da halt geschätzt unter ganz vielen Männern. Und es gab halt dann so Frauen, die auch in der Szene waren, aber die waren halt eher so dekoratives Beiwerk. Und mich haben es aber ernst genommen. Weil mit mir, ich glaube, die Schackel kennt sich aus. Und ich fand es toll. Dachte mir, mei, ich krieg die Anerkennung von den Männern, weil das ist ja so wichtig, weil die wissen ja schließlich, wie es läuft. Weil der Rock'n'Roll ist männlich und wenn man da als Frau, als Einzige ernst genommen wird. Und auch beim Auflegen habe ich zum Beispiel oft gemerkt, dass mir von Damenseite sehr viel, ich möchte jetzt nicht als Hass bezeichnen, aber die hatten ein Problem mit mir. Klar, ich stand da, gerne mal leicht bekleidet, gebe ich zu, hab da aufgelegt, hab da getrunken, hab da jeden Song mitgesungen, hab headgebangt, hab Luftgitarre gespielt, das hat vielen Männern aus der Szene imponiert. Und dann waren da irgendwie viele Frauen mir gegenüber sehr abneigend. Und das war mir am Anfang wurscht. Das hat mich fast sogar eher noch bestätigt. Weil ich dachte, aber ja, die sind halt echt geschüchtert von dir. Es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, geil, die hassen mich. Aber es war jetzt so, ja, pff. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, das geht überhaupt nicht. Erstens, warum ziehst du deinen Selbstwert daraus, dass Männer dir sagen, du hast da Ahnung und du darfst jetzt hier mitreden mit uns in diesem elitären Rock'n'Roll-Kreis?
Sehr gnädig.
Super. Aber so habe ich es aufgefasst. Es war für mich wie so, weiß ich nicht, von oben herab, Gott, Gottes Gnaden. Und ich habe das Geschenk angenommen auf Knien. Also jetzt mal völlig überspitzt, aber. Und dann habe ich gedacht, und du hörst jetzt sofort auf mit deiner Stutenbissigkeit. Du hörst auf, dich über Frauen lustig zu machen, die weniger wissen als du. Du hörst auf, deinen Königinnenstatus hier so aufrechterhalten zu wollen. Und du fängst jetzt an, damit Brücken zu bauen. Weil was soll das? So mache ich das seitdem. Und ich bin über jede Frau froh, die auch Bock hat, in die Szene zu kommen und die von dieser passiven Dekoration wechseln will in dieses aktive Mitgestalten. Und ich weiß nicht, ich habe das jetzt schon einfach immer gemacht. Ich war halt nicht lang Zuhörerin, sondern ich habe halt dann gleich gesagt, na, ich lege jetzt auf, weil ich cool ist. Ob ich es kennen habe, wahrscheinlich eher nicht, seien wir ehrlich zu dem Zeitpunkt, aber ich wollte es halt machen. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe da jetzt in meinem Studium drüber und ich wäre jetzt Musikjournalistin. Ich lese jetzt nicht nur, ich schreibe das jetzt selber, weil ich cool ist. Und ich singe jetzt. Ich stehe jetzt nicht nur in der ersten Reihe und himmel die Typen um. Ich mache das jetzt selber. Und ich bin, wie gesagt, um jede Frau froh. Und es muss keine. Es darf ja jeder machen, was er oder sie will. Man darf Groupie sein, man darf Gitarristin sein, man darf still in der Ecke stehen, man darf alles machen. Die Bewertung ist halt weg. Und ich habe keine Angst mehr, dass nur weil jemand anderes, eine andere Frau dasselbe macht wie ich, dass ich weniger wert bin oder dass mein Platz gefährdet ist.
Wenn wir uns über Feminismus unterhalten, ist es ja auch so, dass man sich fragen muss, welche Schlachten schlage ich denn eigentlich und wo ich mit einem milden Lächeln, vielleicht brauchst du das sogar häufiger als manche andere, weil du ja eben in einem Kontext unterwegs bist, auch beruflich. Da möchte ich nachher nochmal ganz kurz drauf zurückkommen, weil du ja als Musikjournalistin ja auch sehr viel mit dieser Szene und mit, sag ich jetzt mal, älteren Männern, die genau aus dieser Zeit kommen, zum Tor hast. Aber was sind die Schlachten, wo du sagst, die schlage ich auf alle Fälle? Da gehe ich nicht drüber, die lächel die nicht weg oder da mache ich nicht den Witz drüber.
Boah, das ist ein ständiger Aushandlungsprozess, weil es ist tagesformabhängig, wie die eigene Psyche gerade bestellt ist. Man hat einfach nicht immer die Kraft. Ich habe auch nicht immer die Kraft, das wegzumachen. Oft schon, weil es mir oft da wirklich wurscht ist. Also da bin ich zum Beispiel nicht so verbissen, weil ich denke mir oft, wisst ihr was, Leidl, also ganz ehrlich, da fange ich jetzt gar nicht an, auf dem Niveau irgendwie mitzudiskutieren, weil was soll das? Mal auf der Bühne, wenn was passiert, dann haue ich schon raus. Aber meistens auch lustig, ich werde jetzt nicht aggressiv. Ich meine, das Erste, was uns passiert ist als Band beim allerersten Auftritt, als wir den ersten Fuß auf die Bühne gesetzt haben, war, dass einer aus dem Publikum geschrien hat, show me your tits. Das ist jetzt eine Schlacht, reg ich mich da auf? Naja, das, also ich meine, der hat sich schon lächerlich genug gemacht, vor alle Leid. Aber es gibt so Sachen, wenn zum Beispiel gekoppelt an mein Gerechtigkeitsempfinden, das ist sehr ausgeprägt, wenn Freundinnen von mir was passiert, wenn Frauen in irgendeiner Situation sind, wo sie selber nicht handeln können, weil sie überfordert sind, weil das kenne ich. Der Kuh ist eine große Klappe haben wie nun mal was und die Kuh eigentlich so stark sei und die Kuh so sicher sei in meiner Meinung. Aber es gibt Situationen, die bügeln die so nieder, weil du so überrascht bist und das gar nicht kannst. Und sowas, da einfach da sein und mit Frauen sich austauschen drüber und irgendwie signalisieren, dass man da ist und sowas, dann da lache ich nie drüber. Wenn ich bei irgendeiner Frau merke, derer geht's schlecht oder derer ist was passiert oder die braucht Hilfe, das sind so Sachen, das übergehe ich eigentlich nie. Bei mir im beruflichen Kontext, mein Gott, ob ich mir jetzt mit dem Francis Rossi von Status Quo drüber streite, weil er gesagt hat, ich bin alt, obwohl er 73 Jahre alt ist und ich bin 31, so, du bist alt für eine Frau, reg ich mir jetzt da drüber auf? Nein, der Mann ist 73. Was soll ich da jetzt
anfangen? Das löst sie biologisch
schon. Ja, genau. Nein, und vor allem, das ist ja wirklich so, das ist irgendwie auf meiner Agenda so weit unten, weil man denkt, mein Gott, das hat er nicht best gemacht, die halt's aus. Was soll ich jetzt dazu sagen? Wir haben uns gut verstanden, ich mag gern wieder mit ihm telefonieren. Da lache ich drüber. Da muss ich ja wirklich, das ist nicht, weil ich drüber lache und innerlich weint meine Seele, sondern da lache ich wirklich drüber, weil es so absurd ist, wenn der 73-Jähriger sagt, dass du alt bist mit 31, dass du sagst, ja gut, also wenn sie meinen, Herr Rossi, dann ist das so, dann lachen wir drüber und dann schauen wir mal beim nächsten Mal. Aber wenn es andere Frauen irgendwie schlecht geht, auch in der Band oder so, da bin ich sehr klar.
Wo siehst du das größte strukturelle Problem bei dem Thema?
Dass das kulturell gewachsen ist, wie immer. Und Sachen, die über Jahrhunderte hinweg kulturell wachsen, lassen sich in den 10 Jahren ausmerzen. Egal, wie aktiv man da ist und wie viel man da macht, weil das hat sich so lange eingeschliffen, das geht nicht einfach weg. Und dass die Übermacht halt so groß ist. Es geht ja nicht nur um Bands, es geht ja um Label, Management, Veranstalter, Techniker. Also da geht's ja von ganz unten bis ganz oben, ist es halt hauptsächlich männlich besetzt, das ganze Genre. Und da sind viele coole Dudes dabei, um Gottes Willen. Aber da sind auch viele Arschlöcher dabei, die keinen Zentimeter Platz machen wollen. Genau, die Struktur ist einfach so groß und so übermächtig, dass da noch einiges an Arbeit braucht, bis man das einmal ins Gleichgewicht reinkegelt.
Ja, und Frauen wie ihr können Vorbilder sein für nachfolgende Generationen.
Auf jeden Fall.
Du hast ja gerade vorher erzählt von diesem Interviewerlebnis. Du sagst, du hast deinen Traumjob. Du bist beim Classic Rock Magazin. Wie bist denn da dazu gekommen?
Naja, ich war fast beim Master fertig und alle meine StudienkollegInnen haben schon eifrig Praktika gemacht und halt geschaut, dass sie irgendwo unterkommen, weil wenn man Kulturwissenschaft studiert hat, ist es nicht so, dass da eine Reihe von Menschen dasteht und sagt, ja, auf dich haben wir gewartet, dir geben wir einen gut bezahlten Job, super. Sondern da muss man halt einfach so schauen, wo man bleibt. Und ich habe halt irgendwie in Regensburgs Rock'n'Roll-Leben geschwelgt und habe aufgelegt und war fort und hier Band, da Band und das war super. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, jetzt ist dann dieser Master vorbei, jetzt muss ich dann leider doch mal was arbeiten auf meine alten Tage. Dann habe ich gedacht, naja, ich muss wahrscheinlich jetzt was Langweiliges machen, was meine Miete zahlt und habe bei Krones in Regensburg ein Praktikum angefangen im Terminologie-Management-Bereich. Da habe ich sehr schnell gemerkt, huiuiui, habe ich mir gedacht, na, dass er jeden Tag irgendwann meine Seele stirbt. Also nicht jetzt gar nicht auch wieder nicht despektierlich dem Gegenüber, jeder, der das macht und der das gern mag, verstehe ich absolut. Das ist easy, das ist strukturiert, du kriegst 13 Monatsgehalt und viel Urlaub und alles, aber der Job an und für sich in so einem grauen Großraumbüro, irgendwelche Excel-Tabellen jonglieren, da habe ich gedacht, na. Und jeden Tag, wenn ich mit dem Bus hingefahren bin, habe ich gedacht, na, ich kann es nicht, wenn das Berufsleben ist.
Dann bis 70.
Ja, bis 70. Dann gehe ich lieber wieder das Treppenhaus putzen oder so, das habe ich vorher während dem Studium gemacht. Ja, und dann hat ein Bekannter, der arbeitet beim Classic Rock Magazine, der ist inzwischen Chefredakteur, gesagt, ah, jetzt machst du mal ein Praktikum bei uns. Ich gesagt, ja, mach ich. Naja, dann habe ich da Praktikum gemacht und habe mich nicht schlecht angestellt. Dann ist die damals aktuelle Chefredakteurin schwanger geworden und dann hat da Arbeitskraft gefehlt und dann haben sie mich als Volontärin übernommen. Dann haben sie mich fest übernommen und seitdem bin ich jetzt das einzige feste Redaktionsmitglied. Also wir haben einen Chefredakteur, der die ganze Orga und alles macht. Wir haben einen Übersetzer. Was Redaktion und Online betrifft, mache ich ganz viel und halt ganz viel freie Autoren. Und genau, das ist inzwischen mein Vollzeitjob. Und das ist der Job, von dem ich früher immer gesagt habe, ja, ich war da gern Musikjournalistin, aber das wäre der Heiztags keiner mehr. Und dann hat mein Heavy-Metal-Dozent damals schon immer gesagt, ja, wenn du es nicht probierst, du hast das nicht. So, red halt nicht so dumm daher. Probier es halt erst einmal. Und ich immer so, ja, ja, bla, bla, bla. Ja, und jetzt mache ich das tatsächlich seit 5 Jahren fast.
Und hast da ja mit den Größen zu tun.
Ja, unter anderem. Nicht nur, aber schon auch.
Wer hat dich denn am meisten überrascht? Also wer war denn ganz anders, als du gedacht hast?
Also ich muss schon mal so viel sagen, dass eigentlich bisher alle relativ cool waren. Die meisten meiner Kolleginnen haben so ein Horror-Interview. Und ich hab, also es waren mal Interviews, wo ich sagte, das war halt nicht super spannend, aber nichts, wo ich mir denke, ja, so ein Arschloch oder sowas. Was überraschend war, ich habe mal ein Interview mit Blackie Lawless gehabt von Wasp. Und der gilt als sehr schwieriger Interviewpartner. Der gilt als große Diva, der Interviews abbricht. Und da war das auch ganz streng reglementiert. Der hat im Backstage gespult und wir haben uns da vorher getroffen. 20 Minuten und keine Sekunde länger und keine Fotos und keine persönlichen Fragen und bla bla bla. Und ich so, okay. Wir haben uns so gut verstanden. Hervorragend haben wir uns verstanden. Ich glaube, wir haben eine Stunde lang gequatscht. Und dann gefragt, brauchst du irgendwas? Und ich so, ja, Autogramm hätte ich gerne. Und er so, ja, freu mich. Und dann hat er noch unterschrieben. Und der war total nett. Und mein schönster Interviewpartner, also nicht, weil er so schön ist, sondern weil es so ein schönes Interview war, das war bisher der Snowy White. Den habe ich früher gar nicht auf dem Schirm gehabt so richtig. Er ist ein exzellenter Blues-Gitarrist und hat da bei Thin Lizzy und Pink Floyd gespielt. Und der hat halt Soloalben rausgebracht und dann wurde mir das halt so zugeschustert, wenn man nichts dabei gedacht. Und das erste Gespräch mit dem war schon so, dass ich gesagt habe, wow. Krasser Typ. Und das zweite Gespräch vor 2 Jahren, das hat mich so, da habe ich wochenlang drüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, wow, ich glaube, ich hätte gern, dass das mein bester Freund ist. Ich meine, der ist 74 oder so.
Kann trotzdem der beste Freund ja, sein.
Aber wir haben uns so gut verstanden. Das war immer so ein tolles Gespräch und es war halt ein Gespräch, kein Künstlermonolog, wo ich ab und zu eine Frage reinschmeiß. Und dann haben wir letztes Mal nochmal telefoniert. Haben uns wieder so gut verstanden und er hat mir jetzt auch die offizielle Erlaubnis gegeben, dass ich ihn privat anrufen darf, wenn ich Fragen habe zum Leben. Traue ich mich natürlich nicht. Dann gab es nochmal eine seltsame Begegnung mit der Susi Quattro.
Mit Susi Quattro?
Ja.
Es gibt Geschichten über mich, die meine Eltern immer erzählt haben, dass ich mit 4 Jahren vor diesem Fernseher rumgelaufen bin, wenn die auftreten ist und immer gesagt habe, oh, das ist so Woody, die ist so toll.
Ist sie auch. Verständlich. Susi Quattro, Wahnsinn. Die hat auch ein neues Album rausgebracht, mit der habe ich schon mehrmals telefoniert. Und beim letzten Mal haben wir gezoomt. Das ist jetzt seit Corona immer alles mit Zoom. Und dann sind wir fertig und dann sagt die Susi Quattro am Schluss so, du, darf ich da mal eine Frage stellen? Ich so, ja, ich darf mich gerne nochmal privat mit dir unterhalten. Ich so, okay. Ja, ich spüre da so ein bisschen was. Ich habe das Gefühl, ich könnte ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben. Ich so, okay, ja, das machen wir. Na, 2 Wochen später haben die Susi Quattro und ich nochmal privat geskypt. Und dann sagt sie zu mir, du bist gerade in einer schwierigen Beziehung, oder? Ich so, ja. Dann sagt sie so, und die Beziehung zu deinem Vater, die war auch sehr schwierig, gell? Eine Zeit lang. Ich so, ja. Ja, du Hex, was ist da los? Ja, und dann hat sie gesagt, ja, und ihr kommt das so vor. Sie hat gesagt, ich soll mich jetzt nicht wundern. Sie hat so Fähigkeiten, sie spürt bei manchen Leuten was. Sie sitzt im Flugzeug neben Leid und spürt was und muss dann mit den Leuten reden. Und ich bin ja einfach gar nicht empfänglich für sowas, weil ich denke immer so, ja, du Esotante, ist schon klar. Aber da, egal was die gesagt hat, ist wie in so einem Horoskop, es hat halt immer passt. Und ich denke mal so, wir haben in dem Interview über dein Album geredet, woher sollst du jetzt wissen, wie das mit meinem Vater war? Und ja, und du lässt ganz Schwarleid an die Uni und du baust so dicke Mauern um dein Herz und so. Und ich so, stimmt, Susi Quattro, stimmt. Ja, und wir haben dann da so eine Dreiviertelstunde geredet. Und sie hat gesagt, egal was ist, ich soll ihr einfach immer eine Mail schreiben, dann können wir nur mal telefonieren und so. Habe ich seitdem nicht mehr gemacht, weil ich mir immer nicht traue. Aber Susi Quattro ist quasi meine persönliche Therapeutin, kann man sagen.
Sehr schön.
Cool, oder?
Voll cool. Wer kann das schon von sich behaupten?
Wow, ich habe mir echt gedacht, in welchem Film bin ich jetzt? Ich war bei der Freundin reingesprungen, ich so, cool, kurz an deinen Laptop, ich muss mit der Susi Quattro telefonieren, die will mir was sagen. Und sie so, okay, viel Spaß, mach. Und ja, genau, Snowy White und Susi Quattro sind meine persönlichen Lebensberater.
Und du hattest ja auch die Ehre, mit deinen ganz persönlichen Idolen schon Kontakt zu haben, oder? ACDC gibt es ja auch Geschichten.
Ja, genau. ACDC haben ja ein neues Album rausgebracht, 2020, glaube ich, Power Up. Also ich weiß nicht, dass irgendwann Anfang September oder so ist auf einmal auf der ACDC-Facebook-Seite und bei Social Media ein roter Blitz gepostet worden, der so elektronisch erleuchtet ist. Und ich so, bei ACDC ist schon ewig nichts mehr passiert. So, was ist da los? Und ab dem Zeitpunkt war ich natürlich völlig von den Socken, weil es war ja so unklar, wie es weitergeht. Der Brian Johnson ist irgendwie rausgeflogen wegen seiner Hörproblemen und der Axl Rose hat gesungen. Und irgendwie hat vor ACDC sagt ja nie irgendwer irgendwas, wie es weitergeht in Zukunft. Die sind ja so verdammt verschwiegen, dass man als Fan wirklich völlig... Also man bewegt sich eigentlich nur im Fake-News-Rahmen die ganze Zeit. Ja, und dann haben die Boys tatsächlich ein neues Album gemacht mit Brian Johnson. Und dann hieß es, ja, es gibt in Deutschland 6 Interviews. Und Classic Rock kriegt auch eins. Dann war bei mir der Puls schon eher im oberen Tausender-Bereich, sage ich mal. Ich so, also diese Interviews so. Dann der Chefredakteur so, tja, Jacqueline, du weißt ja, ich mag ACDC schon gern. Ich so, ja, aber du hast so viel zum Tor, du hast eigentlich keine Zeit, um eine Titelstory zu schreiben. Er so, na, hoffe ich nicht. Außerdem, wenn ich dir ein ACDC-Interview wegschnappen darf, dann kann ich mir das wahrscheinlich nie verzeihen. Und ja, dann habe ich eins von diesen wenigen ACDC-Interviews gekriegt. Dann bin ich da im Büro geguckt, halb vorm Nervenzusammenbruch, mit zitternden Händen und habe drauf gewartet, dass das Telefon läutet. Und dann hat das Telefon geläutet, dann habe ich abgehoben und dann sagt der Brian Johnson, Hello? Hello? Who's there? Mit seinem komischen Newcastle-Akzent, ich so, Hi, this is Jackie from Classic Rock Magazine Germany. Dann, oh, hello, my darling, it's so nice to meet you. Und ich so, mein Herz. Der Engels war ein bisschen zu spät dran und hat dann eben irgendwie sie auch reingewählt in den Call und dann sagt halt einfach der Engels Young, Is this Jacqueline? Und da habe ich mir gedacht, mich haut's vom Sitz, weil der Engels ist einfach mein Herzi, seit ich 7 Jahre alt bin. Das ist...
Was hat das?
Ja... Ich habe es mir nicht verkneifen können. Ich habe gesagt, Entschuldigung, am Schluss muss jetzt noch kurz was loswerden. Angus, ich will die heiraten, seit ich 7 Jahre alt bin. Und dann haben sie beide sehr gelacht. Ja, genau. Aber es war mein Anliegen, dass ich das loswerde. Und das weiß er jetzt. Aber der ist ja glücklich verheiratet. Aber falls da mal kriselt, also ich stehe parat. Dann lass ich alles liegen und stehen.
Aber ist das nicht, also ist nicht die Gefahr bei sowas auch da, dass man so ein Legendensterben hat?
Voll. Es ist ganz gefährlich, seine Idole kennenzulernen. Aber bei ACDC ist es halt so, mir war klar, das sind einfach 2 gemütliche, nette, alte Männer. Der Angus hockt da mit seinem Tee. Und der Brian Johnson auf der anderen Seite der Welt wahrscheinlich auch. Und es sind einfach die bodenständigsten Typen, die es gibt. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich ACDC so liebe, weil das ist einfach eine der größten Rockbands dieses Planeten. Und es sind einfach so bodenständige Typen. Da kommt kein einziger arroganter Satz. Die beuten sie auf nichts, was, ey, die sind freundlich. Die schauen sie vorher an, wie die Interviewperson heißt und merken sie den Namen, die sind höflich. Also, da gibt's nichts. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Keine Allüren, kein gar nichts. Einfach nur bodenständige, super nette Typen. Und da war ich sehr froh.
Das guck mal, da strahlt so übers ganze Gesicht. Ja. Klar, da merkt man gleich wieder, da blinzeln deine Augen und blinkern und.
Ja, das ist halt so, da hat sich jetzt ein Kreis geschlossen. Ich meine, seit ich 7 Jahre alt bin, bete ich diesen Angus Young. Oh, der ist für mich, also die ganze Band ist für mich der Inbegriff von Rock'n'Roll. Das ist, ich mag auch andere Sachen, ich mag auch pompösen Scheiß, ich mag Kiss und sowas. Aber AC/DC ist die Essenz von allem, wie Rock'n'Roll sein muss. Der ist so bodenständig und eben ohne Allüren und mit Augenzwinkern und einfach so ohne Shishi und Schnickschnack und trotzdem so gut gemacht. Also, weil ich das erste Live-Video vom Angus gesehen habe, ich habe gemeint, mir haut's ein Vogel raus. So vom jungen Angus Young, wie der da auf der Bühne rum und sie am Boden schmeißt wie so ein Zitteraal und dann wieder zurück und kurz an Sauerstoff, weil er sie so verausgabt. Das war einfach, genauso muss Rock'n'Roll für mich ausschauen. Also, das ist einfach der Maßstab. Und dann mit denen irgendwie 24 oder 21 Jahre waren es später mit deinen großen Idolen, die dich quasi jeden Tag begleiten durch jede gute oder schlechte Phase deines Lebens, dass du die dann am Telefon hast. Ja, also da war für mich so, ja gut, jetzt können bestimmt noch ein paar schöne Sachen passieren im Leben, aber das war schon eins der Highlights.
Das war halt so meine nächste Frage. Wo soll es denn hingehen? Bist du ein Mensch, der so denkt, in wo geht's denn hier? Oder bist du eher ein Mensch, der sagt, ich bin in dem Moment und so, wie es ist gut?
Eher Zweiteres. Meine BankberaterInnen beißen sich die Zähne an mir aus, weil die das gar nicht verstehen können, dass ich so wenig zukunftsorientiert denke. Die arme Frau von der Sparkasse. Die hat sich gedacht, oh Gott, wie soll ich mit der klarkommen, die denkt ja überhaupt nicht an morgen. Ich glaube, wenn man im Hier und Jetzt, wenn man es geschafft hat, sich das so einzurichten, dass es so schön ist, dann ist die Zukunftsvision eher, dass so bleibt. So im Grunde fehlt mir an nichts. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wo bin, wo ich sage, mir fehlt es an nichts. Es gibt immer Rückschläge oder schlechte Tage. Und auch in meinem Job gibt es nervige Sachen. Das ist ganz normal, aber so ungefähr kommt es meiner Optimalvorstellung vom Leben sehr nahe. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich nur, dass es so weitergeht. Und ich würde gern sehr viel besser im Gitarrespielen werden. Das habe ich vor einem Jahr angefangen. Und eigentlich bin ich jemand, wenn ich anfange und ich muss dann üben, dann lasse ich es sehr schnell wieder. Aber das Gitarrespielen, das E-Gitarrespielen, das hat mich angefixt. Und das wäre eine Zukunftsvision, dass das besser wird, dass ich da dranbleibe, dass mir in meinem Job noch viele schöne Interviews passieren, dass wir unsere Band zusammenhalten, weil das echt eine gute Sache ist, mit denen 4 Knalltüten inklusive mir Knalltüte. Und ja, ich habe tolle Freunde, ich wohne mit den besten Leuten in der WG, die es nur gibt. Ich habe eine tolle Familie, die sind immer für mich da. Ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Das steht aber auch nicht auf der Agenda, weil, ja, mir fällt es an nichts. Und was ganz wichtig ist, ich bin mir das erste Mal in meinem Leben selber auch nur. So, ich suche nicht immer im Außen noch etwas, was meine Seelenlöcher stopft, sondern ich habe es das erste Mal geschafft, dass ich das irgendwie selber mache. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Das ist dann auch viel schöner, wenn man einen Partner hat, weil man an den viel weniger Ansprüche stellt, weil ich brauche aktuell jetzt keinen Partner mehr, damit ich mich vollständig fühle, sondern einfach nur so als Sahnehäubchen obendrauf.
Macht's besser, aber ist nicht was, wovon man abhängig ist.
Genau. Und das ist so befreiend. Generell ist ja so ein Alter, wo alle irgendwie heiraten und Haus bauen und Kinder kriegen. Früher hätte mir das, glaube ich, total fertig gemacht, wenn das bei mir nicht so ist. Weil ich denke, oh, was ist mit mir verkehrt? Aber ich bin so entspannt, weil ich mir denke, naja, also ich komme mit mir selber sehr gut zurecht. Ich mag mich und wenn jemand da ist, mit dem ich sehr gern mag und mit dem es gut funktioniert, dann ist Aschi, aber los ist Aschi. Man muss einfach mal seine Ruhe haben können. Ja.
Das sind sehr, sehr weise Worte. Also ich kann jetzt nach unserem Gespräch auch sagen, ich mag den.
Oh, das ist aber nicht
Das war ideal. Wirklich mir ein großes Fest halt. Es hat riesig Spaß gemacht. Danke für dieses erfrischende Gespräch. Danke für diesen Einblick ein bisschen hinter die Kulissen und in die Art und Weise, wie du die bewegst in dieser Szene auch. Ich glaube, dass das ganz viel Leute ganz viel gebracht hat jetzt auch. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Bin gespannt, wann ich die mit deinem ersten Gitarrensolo auf der Bühne erleben werde.
Ja.
Und ja, alles Gute für dich.
Ja, vielen Dank. Es war sehr schön bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke für die Einladung und, weil du es ja vorher gesagt hast, für die sehr angenehme persönliche Interviewführung.
Präsentiert von Ian Prechtl Frischemärkten. In Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.